Und mit dem Reisejournalisten Dirk Rohrbach. Wenn Sie einen Baum pflanzen könnten, welchen würden Sie pflanzen?
Ich muss eine Kiefer pflanzen.
1:1, der Talk. Zu Gast bei Stefanie Heinzeller.
Dirk Rohrbach bezwang den Yukon.
Herzlich willkommen bei uns im Bayern 2 Studio. Zu Hause waren Sie lange im Bayern 3 Studio, aber auch für Bayern 2 haben Sie viele Berichte aus den USA hier schon gemacht, unter anderem in Orange. Ja, wir lernen Sie in der nächsten knappen Stunde kennen als einen Mann, der nicht nur Träume hat, sondern diese auch umsetzt. Und zuletzt sind Sie mit dem Kanu, ich sage jetzt nur Kanu, auf dem Yukon unterwegs gewesen. 3000 Kilometer durch Kanada und Alaska. Und vielleicht haben Sie sich jetzt gerade zu Hause gewundert, warum ich nach diesem Baum gefragt habe. Und ich war über Ihre Antwort erstaunt. Ja. Eine Kiefer, weil Sie sind doch mit einem Birkenrindenkanu den Yukon gepaddelt. Und da hätte ich natürlich gedacht, dass Sie unbedingt eine Birke pflanzen würden.
Ja, aber die Kiefernwurzeln haben ja die Birke zusammengehalten. Und ohne Kiefernwurzel hätte es kein Kanu gegeben.
Ach so.
Ja.
Also erzählen Sie, was ist das Besondere an einem Birkenrindenkanu? Wie wird das gebaut?
Dass im Idealfall alle Materialien aus dem Wald stammen. Man also keine Schrauben verwendet, keine Nägel, keinen Klebstoff oder irgendwelche künstlichen Produkte, sondern man geht in den Wald, man schält die Rinde von den Birken, gräbt die Wurzeln, die später die Birkenrinde ans Holz vernähen, schlägt vielleicht noch ein paar Zedern. Aus dem Zedernholz werden dann nämlich die Holzbauteile gefertigt. Und am Ende wird all das, was noch offen ist, wo Nähte sind, dann mit Fichtenharz verklebt.
Woher wussten Sie, wie das geht?
Ich habe mich mit einem Mann zusammenfinden können, der seit vielen Jahren diese traditionellen Birkenrindenkanus baut. Er lebt in Ontario, also im Osten von Kanada, im Südosten. Da wachsen die Birken auch noch groß genug und dick genug vor allen Dingen, um genug Rinde sammeln zu können. Und der hat sich diese Kunst, diese Handfertigkeit angelernt von den Ureinwohnern.
Wie haben Sie den denn gefunden?
Internet. Tatsächlich.
Und ich war nicht der nächste Weg, oder?
Nee, das war gar nicht der nächste Weg. Ich wollte ursprünglich mit jemandem im Yukon bauen. Da gibt es einen Franco-Kanadier, der auch mit den Ureinwohnern dort, mit den Indianern zusammen diese Birkenrindenkanus baut. Und der konnte aber nicht. Und dann habe ich mir eben übers Internet verschiedene andere Kontakte gesucht, was gar nicht so einfach war. Es gibt eine Handvoll vielleicht noch Baumeister in Nordamerika, die diese Tradition noch beherrschen. Und er schien mir der authentischste. Tom Byers ist sein Name, weil er in einer Blockhütte lebt, ohne fließendes Wasser, ohne Strom. Und weil er tatsächlich ganz authentisch sagte, komm zu mir, wir bauen zusammen dieses Boot. Wir fangen bei der Wurzel an und machen dann die Rinde zusammen vom Baum und werden das zusammen fertigen.
Und ich glaube, er wollte schon auch wissen im Vorfeld, mit wem er es zu tun hat. Er hat dann, das müssen Sie erzählen, das ist nämlich eine tolle Geschichte, ihr Geburtsdatum genommen und das mit irgendeiner Zahlenkombination analysiert, um ihren Charakter herauszufinden.
Ich habe es ja nicht so mit Astrologie, wenn ich das sagen darf. Aber,
ja, ich auch nicht, wenn ich das sagen darf.
Ja, natürlich. Und er hat tatsächlich so ein altes Buch, ich glaube, es war aus den 60ern, wo man eben durch irgendwelche rechnerischen, mathematischen Kombinationen dann auch Formeln kam, die einen Menschen charakterisieren, so über zwei Buchseiten. Und dann las er mir das vor und ich dachte, ja, stimmt, korrekt. Und als er an die Passage kam, wo es um die Romantik ging, die tief in mir nicht nur schlummert, sondern sich nach außen drückt und eben kombiniert mit dieser Zielstrebigkeit, was zu fertigen, als er mir das vorlas, dachte ich mir, das wird eine gute Zeit, das stimmt alles, ja. Und er ist genauso.
Er ist genauso, romantisch, emotional, aber voller Tatendrang.
Der größte aller Romantiker, hat er immer gesagt, ist er.
Ich meine, Tatendrang brauchen Sie jetzt auch, weil jetzt ist das Projekt ja abgeschlossen. Sie sind längst mit dem Birkenrindenkanu über den Yukon gepaddelt, 3000 Kilometer, haben Fotos gemacht, weiß nicht wie viele.
Es sind fast 20.000 insgesamt.
Die zeigen Sie aber nicht alle.
Nee, aber viele. Und im Moment sind es noch zu viele. Ich arbeite noch an der Produktion, deswegen lebt das Projekt in mir weiter und ich beschäftige mich jeden Tag damit, was Schönes. Aber mittlerweile drängt die Zeit auch. Am 31. Oktober ist Vorpremiere, da muss fertig sein.
Bayern 2 präsentiert das Ganze.
Da freue ich mich sehr drauf. Und es sind noch viele Fotos übrig, die noch weg müssen, bevor es dann wirklich auch kompakt und unterhaltsam wird.
Also früher hätte man gesagt, Sie machen eine Dia-Show. Heute nennt sich das Ganze Multivisionsshow.
Das gibt's auch. Ich glaube, da gibt's mindestens so viele Ausdrücke wie wahrscheinlich Referenten, die das machen. Ich habe mich für den Titel Live-Reportage entschieden, weil es, glaube ich, das am allerbesten trifft, weil es eben nicht nur darum geht, von meiner Reise zu erzählen, was ich persönlich erlebt habe, sondern was die Menschen mir erzählen. Und ich habe Interviews geführt und die kommen auch selbst zu Wort. Das ist ein großer Unterschied zu vielleicht vielen anderen Präsentationen. Und es ist live, das heißt, ich stehe da, ich erzähle das, ich zeige die Bilder und hinterher bin ich gerne für Fragen da.
Und Sie erzählen wahrscheinlich jedes Mal ein bisschen anders, oder? Ja. Weil ein Radiomoderator kann kein Manuskript so machen.
Ich habe Überschriften und da weiß ich, jetzt kommt das Thema. Und dann ist in der Tat es immer ein bisschen anders.
Wie ist es eigentlich, diese Vortragsreise oder wie immer man es nennt, nach so einer tollen Tour, ist das dann die Pflicht nach der Kür?
Eigentlich ist das die Kür. Ja, vielleicht
ehrlich,
schon.
Macht Ihnen das fast mehr Spaß?
Es macht mir nicht mehr Spaß, aber es macht mir mindestens genauso viel Spaß. Ich mag das total und ich liebe Radio. Versteht mich bitte nicht falsch, aber ich mag diesen Live-Charakter, vor Menschen zu stehen und gleich auch Kontakt mit denen zu haben. Das kann man natürlich übers Radio hier auch mit dem Telefon machen, aber dort ist nochmal intensiver. Das ist so ein bisschen wie Theaterschauspiel. Und viele Filmschauspieler sagen ja auch, ich will ganz bewusst zwischendrin Theater machen. So ein bisschen ist das vielleicht. Mhm. Klingt das jetzt sehr abgehoben?
Nö, kann man gut nachvollziehen. Wenn man auf Ihren Lebenslauf blickt, Sie sind ja eigentlich Arzt. Also eigentlich hätten wir ja sagen müssen, Dr. Dirk Rohrbach.
Ja, gerne. Und zwar mit Haltung.
Mit Haltung. Sie sind ja auch schließlich Orthopäde. Da muss man Haltung annehmen, oder?
Ich bin kein Facharzt, aber ich habe in der Orthopädie lange gearbeitet. Ja, und da in der Tat ist Haltung ein großes Thema. Ja.
Mhm. Bereuen Sie das, dass Sie da draußen sind?
Nee, überhaupt nicht. Sonst würde ich es nicht machen. Also ich bin schon sehr meinem Herzen dort gefolgt. Und dann sind wir ganz schnell wieder bei der Romantik, die auch in diesem Buch beschrieben wurde. Der Weg ist ja auch nicht verbaut für immer, glücklicherweise. Ich behalte ja meine Approbation, solange ich mich ordentlich benehme. Und wer weiß, was da irgendwann mal draus wird wieder.
Mhm. Dann gab es diesen, ja nicht Umweg, aber diese Zeit als Radiomoderator, unter anderem bei Bayern 3. Jetzt sind Sie Reisejournalist und Abenteurer, kann man das sagen? Oder nur einer, der sich Träume verwirklicht?
Das vielleicht sogar noch mehr. Ja, so Abenteuer klingt immer extrem gefährlich und so wagemutig und so bin ich eigentlich gar nicht. Also auch wenn es vielleicht jetzt rein äußerlich da ein paar Situationen auf dem Yukon speziell gab, die sicherlich brenzlig oder brisant gewesen sind. Aber unterm Strich geht es mir ja eher darum, den Menschen zu begegnen und Geschichten zu sammeln und das zu erzählen. Und das hat, glaube ich, tatsächlich mehr mit Träume verwirklichen zu tun, als mit Abenteuer erleben. Mhm, und suchen.
Aber Abenteuerlust braucht es natürlich auch, damit man überhaupt diese Bereitschaft aufbringt, so sicheres hinter sich zu lassen, seinen Job aufzugeben und einfach mal was ganz Neues zu machen.
Das stimmt ja. Folge deinem Herzen.
Das geht aber auch nur, wenn man sehr unabhängig ist. Nicht nur
das
im
stimmt.
Kopf, sondern auch familiär.
Ja.
Oder gibt's Familie?
Nee, es gibt keine. Also es gibt Nichten und es gibt einen Neffen und Mama und Papa und Schwester zu Hause in Hanau, in Hessen ist das. Aber es gibt sonst keine Familie, noch keine Familie, weil wer weiß, was kommen wird.
Genau, man kann ja auch mal das Abenteuer Familie ins Auge fassen.
Absolut.
Könnte ja sein.
Das war auch tatsächlich immer wieder mal so ein Thema, weil natürlich, wenn man so alleine auf dem Fluss unterwegs ist und alles alleine für sich macht und natürlich Menschen trifft und dann Dörfer wieder verlässt, wo Menschen einfach extrem gastfreundlich mich aufgenommen haben und man so mitbekommt, wie ist Familienleben, wie ist Alltag, dann kommen da Sehnsüchte und Überlegungen und man fragt sich, wohin soll es denn eigentlich gehen? Was ist denn so der Sinn des Lebens?
Und mit Anfang 40 kann man ja da auch noch dran denken.
Ja, es wird Zeit.
Bei mir zu Gast Dirk Rohrbach, Arzt, Radiomoderator und heute Reisender, zuletzt auf dem Yukon in Kanada unterwegs, mit diesem Titel im Ohr.
Ja, mein Bootsbaumeister ist ein großer Fan von John Hartford. Der ist selber, also John Hartford war ein Inspirator, sagt man das so? Ein Mensch, der meinen Bootsbaumeister inspiriert hat, Musik zu machen. Und er selbst ist ein toller Gitarrist und Banjo-Spieler gewesen. Also mein Bootsbaumeister, John Hartford und auch.
Mhm.
Und der hat in seiner Blockhütte eigentlich ja keinen Strom, nur so ein kleines Solarpanel auf dem Dach, mit dem er das Licht und den Plattenspieler betrieben hat. Und auf dem Plattenspieler lag, als ich zu ihm kam, eben genau diese Platte von John Hartford. Ich sage, ich kenne natürlich John Hartford, aber den Song kenne ich nicht. Und er sagt, das ist mein Lieblingssong, du wirst ihn lieben. Und er spielt ihn und ich denke, wow, großartig. Und den hatte ich echt beim Holzhacken und beim Wurzelngraben und Rinden zusammen, den hatte ich den immer im Ohr.
Und gesungen auch.
Ich habe den mitgepfiffen und ein bisschen mitgesungen. Ja.
Kannst du gut singen?
Ich habe ja in der Bayern 3 Band gesungen. Insofern war das schon auch großer Spaß, da zu singen. Und ich habe auf dem Fluss vor allen Dingen viel gesungen.
Weil da hatten Sie keinen MP3-Player oder irgendwas dabei?
Nee, ich hatte keine ganz bewusst auch nicht mal ein Radio dabei. Ich wollte tatsächlich draußen mal erleben, wie das so ist ohne all diese Dinge.
Mhm.
Und habe dann angefangen zu singen. Vor allen Dingen in brenzligen Situationen habe ich gemerkt, wie sehr mich das wieder erdet und beruhigt. Und habe da ganz viele verschiedene Songs aus meinem Gedächtnis hochgekramt.
Mhm. 10 Wochen alleine unterwegs ist es auch, naja, schon auch eine Reise zu sich selbst,
ja?
Könnte ich mir vorstellen.
Absolut. Und das, was ich vorhin schon mal kurz sagte, dass man sich eben so Gedanken macht, wo soll es denn hingehen oder was ist der Sinn des Lebens und wo sind die Sehnsüchte, was möchte man so als nächstes machen, das sind Fragen, mit denen man sich beschäftigt. Und ich habe auch tagelang manchmal drüber nachgedacht, was war so zurückliegend, weil wenn du so den ganzen Tag auf dem Fluss bist und in dieser Weite dich so klein fühlst, dann kommen so die essentiellen Fragen des Lebens hoch, man reflektiert ganz anders.
Und was haben Sie mitgenommen?
Ich habe mich zum einen gewundert, wie sehr plötzlich dieser Wunsch, sesshaft zu werden oder so ein Nest zu bauen, wie sehr präsent er ist. Ich liebe das Reisen auf der einen Seite, aber dann eben durch das Reisen genau diese Sehnsucht zu entwickeln und zu spüren, das war schon ein bisschen überraschend. Und abermals habe ich auch wieder festgestellt, wie sehr intensiv die Menschen, die ich treffe, mich berühren mit ihren Geschichten, mit ihrer Gastfreundschaft. Und das war wirklich so herzergreifend manchmal, dass es schwer gefallen ist, dann hinterher von diesen Dörfern oder von den Fischcamps, in denen ich gewesen bin, wieder wegzufahren.
Mhm. 10 Wochen alleine bedeutet ja auch jeden Abend irgendwo das Zelt aufstellen und auch nicht wissen, ob vielleicht so ein pelziger Gefährte nachts anklopft.
Ja, das war natürlich Thema vorher. Und jedem, den ich von dieser Reise erzählt habe, der hat irgendeine Bärengeschichte parat gehabt, die er unbedingt mir erzählen wollte. Ich habe da auch mal jemanden gekannt und der hat da mal kampiert und alles richtig gemacht und trotzdem kam der Bär und hat ihn fast getötet. Und da dachte ich mir schon, das wird bestimmt eine ganz ruhige Zeit nachts. Da werde ich hellwach da sitzen und jedes Geräusch analysieren. Aber ich war so hundemüde, dass das überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat. Und ich hatte auch Bärenspray dabei als Abwehrmaßnahme, als letzte, also so ein richtig starkes Pfefferspray und habe tatsächlich keinen einzigen Bären so richtig hautnah erlebt. Zum Glück muss ich sagen, wobei ich schon auch gerne ein Foto gemacht hätte von einem Bären so richtig nah.
Gab es denn auch mal Situationen, das haben Sie ja vorhin schon angedeutet, wo es auch brenzlig wurde? Also man kennt den Yukon ja, wenn man so die Bilder sieht, auch als großen breiten Fluss und denkt sich, naja, da wird schon nicht so viel sein.
Das ist mit Sicherheit nicht der wildeste und gefährlichste Fluss, vielleicht nicht mal der schönste, den es gibt in Nordamerika, aber er ist eben so unglaublich breit, episch und lang. Und vor allen Dingen, wenn Wind und Wellen gegen das Wasser sich entwickeln, also gegen die Strömung blasen der Wind, dann wird es richtig gefährlich. Dann entstehen eben Wellen von 1 Meter, 1,5 Meter, vielleicht manchmal sogar 2 Meter Höhe. Und das ist für ein offenes Kanu, wie ich es genutzt habe, sehr, sehr gefährlich. Da schwankt es dann sehr. Ich bin tatsächlich auch an einer Passage bin ich seekrank geworden. Da habe ich gewundert, oh, hast du irgendwas falsch gegessen oder was ist denn da so komisch? Und dann kam ich hinterher drauf, das war dieses Hin- und Herschaukeln und das über Stunden.
Ja, kann man da nicht einfach ans Ufer fahren?
Nee, eben warum leider nicht? Weil das Ufer steil ist zum einen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist dann sumpfige Landschaft und dieses Kanu war so viel empfindlicher, hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt, vielleicht naiv in meiner Vorstellung, dass ich es vermieden habe, am Ende oder auch schon zwischendrin anzulanden oder auszusteigen, wenn es nicht unbedingt sein musste. Weil wenn irgendwo Steine lagen oder es nicht sicher war anzulanden, dann hätte ich vielleicht das Kanu beschädigt. Geschottet. Und das ist ja am Anfang gleich passiert.
Ja, da wollen wir gleich drauf kommen. Ja. Aber das Interessante ist ja, dass diese Fahrt auf dem Fluss mit einer Bergtour begann. Wir alle kennen ja diese Bilder von den Männern, die sich in einem langen Trek den Pass hochziehen, um dann später auf Goldsuche zu gehen. Das haben wir, glaube ich, alle irgendwann mal im Englischunterricht gesehen und genau diesen Weg haben sie auch genommen.
Ich bin den Chilkoot Trail gelaufen, über den Chilkoot Pass, genauso wie es die Goldsucher vor über 110 Jahren gemacht haben, eben bevor sie dann in den Klondike, auch auf dem Wasser, also der Wasserweg von Skagway, Alaska, das ist so der Ausgangspunkt gewesen. Da sind die ganzen Dampfschiffe damals angelandet, haben dann Tausende, Zehntausende von Goldsuchern ausgespuckt und die haben sich dann mit dem Gepäck, die mussten ja bis zu 1 Tonne Proviant und Material über den Pass schleppen. Das war die Auflage von der kanadischen Regierung, weil die wussten, da oben gibt's nichts und ihr habt überhaupt keine Ahnung, was euch erwartet und ihr müsst es mitnehmen, sonst habt ihr keine Chance zu überleben, jetzt im Winter. Und das war eben die Aufgabe. Die sind dann 30, 40 Mal teilweise diesen Berg hochgelaufen.
Und das ganze Zeug hochzuschleppen.
Das sind 50 Kilometer ungefähr, diese Strecke. Und das 30, 40 Mal, da hast du auch nicht was geleistet.
Und bei Ihnen hat schon einmal gereicht, um das ledierte Knie wieder dick werden zu lassen.
Ja, ich habe gemerkt,
der Orthopäde Rohrbach hätte das seinen Patienten nicht unbedingt empfohlen, oder?
Nee, wahrscheinlich aus medizinischer Sicht nicht, aber ich weiß natürlich auch, wie wichtig der Kopf ist. Und insofern hätte ich schon gesagt, probier's. Du hast nichts zu verlieren. Und das war auch so irgendwie mein Ziel. Es ist eh kaputt.
Und wie kam jetzt das Kanu dann dahin, wo es sein sollte? Weil ich nehme nicht an, dass sie das da hochgetragen haben.
Nee, mit der Eisenbahn. Die haben ja damals zur Zeit der Goldgräber schon versucht, eine andere Route zu finden, weil das war natürlich eine ewige Schinderei da hoch. Also haben sie angefangen, eine Eisenbahnroute über einen anderen Pass zu bauen. White Pass heißt der. Und die existiert noch heute mit historischen Waggons. Und da werden die Touristen mittlerweile hochgekarrt und ab und zu eben auch mal Ausrüstung von so einem Kanuten.
Und das Kanu wäre dann auch schon gleich fast Schrott gewesen.
Ich habe eingesetzt in diesen ersten Quellsee, der fahrbar ist, Lake Bennett heißt der. Bin den gepaddelt, noch vor Dinge auf einer Insel kampiert. Es war wunderschön am nächsten Morgen, die Sonne und strahlenblauer Himmel und glasklares Wasser und dann türkis eingefärbt mit der Sonneneinstrahlung. Und ich paddel los und stelle dann irgendwann aus dem Windschatten der Insel fest, oh, die Wellen sind aber verdammt hoch hier, das taugt mir nicht so richtig. Und man hat mir im Vorfeld immer gesagt, pass bloß bei den Quellseen auf, wenn da die Wellen gefährlich sind und du stürzt in dieses Wasser hinein, das ist so kalt, da hast du fast keine Überlebenschance.
Also Neoprenanzug war nicht dabei?
Nee, natürlich immer Schwimmweste, das habe ich schon getragen, aber kein Neoprenanzug. Und dann dachte ich mir, ich fahre mal näher ans Ufer ran. Und irgendwann war ich zu nah am Ufer und konnte nicht mehr weg, weil der Wind und die Wellen, die Brandung mich gegen die Felsen am Ufer geschlagen haben. Und dann hatte ich ein handtellergroßes Loch im Boot, obwohl ich rechtzeitig rausgesprungen war und es wegziehen wollte. Aber das war so stark, die Wucht, dass ich keine Chance hatte.
Und da war das Scheitern der ganzen Aktion dicht vor Augen?
Im ersten Moment hatte ich, glaube ich, so viel Adrenalin im Blut, dass ich dachte, das kriege ich schon wieder hin. Ich habe ja noch ein Ersatz-Reparaturset dabei mit ein bisschen Birkenrinde und Harz und Wurzeln. Und dann habe ich es mir länger angeguckt und noch länger und dachte, nee, das kriegst du nie hin.
Was haben Sie dann gemacht?
Gegessen. Ich belohne mich dann in solchen Situationen immer mit Nervennahrung, Schokolade oder süß. Und
wie das viel Schokolade?
Zu viel. Viel
was
zu viel.
Was heißt das? 100, 200 Gramm?
Also da gibt es mein Favorit, das ist Erdnussbutter umhüllt mit Schokolade, so als Dragee-Form. Ja. Mhm. Und da gibt es Beutel, die haben glaube ich so 300, 400 Gramm.
Da geht 2000 dann schon mal Kalorien, würde ich sagen, oder?
Ja, genau, es sind 2.500 Kalorien in der Tat, das kann man in einer Stunde schaffen.
Das ist der Tagesverbrauch.
Ja.
Aber Sie haben ja gepaddelt.
Ja, aber nicht so viel. Und beim Reparieren verbrennt man auch nicht so viel.
Aber es war reparierbar.
Ich habe dann 2 Tage repariert und dann wurde ich auch noch von der Polizei gerettet. Die haben mich dann in eine Ortschaft gebracht, ein indianisches Dorf, wo dann dieser Schaden eigentlich zu ganz neuen Begegnungen geführt hat, die ich natürlich nie planen konnte. Und die rückblickend war das Beste, was passieren konnte, dass das Boot am Anfang kaputt ging.
Weil Sie haben einfach wieder neue Menschen kennengelernt.
Ich habe Menschen kennengelernt, ich habe Selbstvertrauen in mich neu geschöpft, weil ich wusste, wenn ich das reparieren kann, hey Freunde, kann ich alles
dann
machen.
Dann sind die restlichen 2000, wie viel waren es noch?
Es waren dann noch 3050, 3080 Kilometer.
Ein Klacks, also die werden wir jetzt auch gleich noch abpaddeln. Und dazwischen haben wir Musik, die haben übrigens Sie ausgesucht. Mhm. Die meiste Musik haben Sie selbst mitgebracht. Black River von Amos Lee.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Stefanie Heinzeller im Gespräch mit
Dirk Rohrbach. Sucht die letzten Abenteuer Amerikas.
Ja, also Abenteuer ist es auf jeden Fall, so eine lange Reise, alleine 10 Wochen unterwegs zu sein auf dem Yukon. Warum zieht's so viele Deutsche? Wir haben nämlich gerade drüber gesprochen, als die Musik lief. 40% Deutsche sind da unterwegs, hat die kanadische Regierung mal ausgerechnet. Ja. Warum wir Deutschen gerade?
Also auf dem Fluss waren es 40, wahrscheinlich sind sogar im Rest des Landes noch mehr Deutsche. Ich habe auch überlegt, woran es liegt. Kam dann natürlich sehr schnell auf Jack London, den habe ich auch gelesen. Der war schon auch mitverantwortlich dafür, dass ich diese Reise gemacht habe. Und durch den haben wir ja alle überhaupt zum ersten Mal vom Klondike und vom Goldrausch gehört. Und der war bei uns extrem populär, sicher auch durch diese ZDF, glaube ich, war es Mehrteiler über Weihnachten in den 70er oder 80er mit Raimund Harmsdorff, so Lockruf des Goldes. Das waren ja Straßenfeger
das
damals.
Das haben wir doch alle geguckt,
eben,
oder?
Und ich glaube, dass da die Saat gesät wurde. Und dann kommt natürlich die Weite dazu und die Möglichkeit in diesem Land, was auf der einen Seite vertraut ist durch die Vegetation ja auch. So Wälder gibt es bei uns ja auch wunderschöne, gerade
so
in Bayern.
So ein bisschen oberbayerisch, oder wie?
Selbstverständlich auch, oder Bayerischer Wald, super. Und auf der anderen Seite dann aber eben diese Isoliertheit, dass du wirklich dort vielleicht deine Grenzen am ehesten, am archaischsten nochmal austesten oder erfahren kannst. Und diese Konzentration auf wirklich das ganz einfache Leben, wo auch das Fischfangen oder das Jagen und Fallenstellen nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommt, das, glaube ich, ist das, was die Faszination ausmacht.
Mhm. Welche Grenzen haben Sie erlebt? Für sich persönlich?
Ich habe vor allen Dingen die Grenze mit dem Wasser nochmal und dem Wind erlebt und habe dann sehr schnell gemerkt, da bin ich machtlos. Da muss ich Stoßgebete zum Himmel schicken. Das habe ich auch zahlreich getan und hatte viele Schutzengel, die sich da um mich gekümmert haben und die dafür gesorgt haben, dass ich da angekommen bin.
Also das haben wir ja auch gelernt in Oberbayern, Kerzen anzünden.
Ja,
Kerzen haben oder Sie auch?
nee, Kerzen anzünden. Also natürlich weiß ich um Kerzen anzünden, aber das habe ich so nie, also so bin ich nie aufgewachsen, dass wir Kerzen anzünden. Wir Protestanten machen das nicht so.
Okay, dann wissen wir das jetzt auch. Obwohl die Protestanten, haben die das mit Schutzengeln so? Das weiß ich jetzt wieder nicht. Ich dachte auch, das sei eher katholisch.
Ja, ich glaube, das ist global mittlerweile. Selbst Menschen, die ja irgendwie nicht an Gott glauben, glauben an Schutzengel.
Und es ist gut, wenn man das in so einer Grenzsituation dann irgendwie erinnert.
Absolut, ja. Also Demut ist ein ganz, ganz großes Thema für mich gewesen auf dieser Reise. Und die lernt man tatsächlich, weil man durch das Wetter und durch die Dimension an die Grenzen kommt. Und vielleicht auch, weil der Fluss einen das ganz bewusst oder unbewusst spüren lässt. Im einen Moment sonnig, lieblich, ruhiges Wasser, traumhaft, kannst du mit der Familie drauf fahren. Und im nächsten Moment aber, wenn der Wind stark wird, wenn die Regenwolken aufziehen und für Tage vielleicht dieses Yukon-Tal verhüllen und man gar nicht schauen kann und es wird ungemütlich und nass ist alles plötzlich, dann merkt man sehr schnell, ja, ich verstehe, warum das tatsächlich kein Kinderspiel ist hier und warum es immer wieder auch passiert, dass Menschen vielleicht verschwinden und nie wieder auftauchen.
Mhm. Die Menschen, die Sie dort kennengelernt haben auf dieser Reise und die auch so eine Bedeutung für Sie bekommen haben in Ihrem Leben, waren das auch alles demütige Menschen?
Das waren Menschen, die im Einklang mit der Natur weitestgehend noch versuchen zu leben und die durchaus auch diesen Respekt kennen. Und ich habe eine besonders schöne, intensive Erinnerung an eine Begegnung in einem Fischcamp. Also das waren fast alles Ureinwohner, Mann. Also in Alaska speziell sind
die
Dörfer.
Wie nennen Sie die eigentlich? Weil da gibt es ja die unterschiedlichsten Inuits und was man alles, um politisch korrekt zu sein, sagen soll.
Ja, ich habe auch gelernt, dass das mit dem Eskimo schon völlig okay ist, weil die Ureinwohner, die in Alaska am Yukon im Delta leben, das sind die Yupik Eskimos. Und Eskimo bedeutet für die nichts anderes als Rohfleischesser. Insofern jeder Sushi-Fan, herzlich willkommen im Club der Eskimos. Das haben sie mir tatsächlich genauso erzählt. Und da gibt es überhaupt keine Inuit, weil Inuit ist eine Sprachgruppe und dort spricht man kein Inuit. Deswegen wäre das falsch, politisch und überhaupt auch sachlich. Und ansonsten sind es aber im Oberlauf des Yukon vor allen Dingen Athabasken-Indianer, Gwich'in-Athabasken. Und die sind in diesen Fischcamps im Sommer unterwegs, um Lachs zu fangen, um damit für die Familie auch Ernährung zu sammeln, dann für den Winter beispielsweise. Und da sagte mir eine Frau, mit dessen Mann ich an einem Fischrad gebaut habe, um Lachs zu fangen: Ich will, dass du, wenn du hier weiterfährst, vor allen Dingen begreifst, wie wichtig die Verbindung für uns ist, hier oben zur Natur, und dass dich nicht so sehr berühren wird, wie hier oben und hier draußen zu sein. Und ich wusste in dem Moment noch nicht genau, was meint sie eigentlich. Und je länger ich unterwegs war, desto öfter musste ich an diese Aussage denken. Und rückblickend war genau das die Kernaussage. Ich kann das manchmal nicht in Worte fassen, aber wenn ich Bilder vom Yukon sehe, wenn ich mir Geschichten anhöre, wenn ich Bücher wieder lese oder auch Filme im Fernsehen sehe, dann treibt es mir manchmal wirklich die Tränen in die Augen. Und ich kann das nicht erklären. Das ist wirklich magisch, was da passiert.
Also einfach auch so diese Nähe zur Natur, die wir ja hier gar nicht so erleben können, weil wir sowieso nach spätestens ein paar Kilometer wieder auf das nächste Haus und die nächste Siedlung treffen. In dem Buch, das es dazu gibt von Ihnen, das heißt einfach Yukon, 3000 Kilometer im Kanu durch Kanada und Alaska, da gibt es auch so ein schönes Bild, das ist wahrscheinlich aus diesem Fischcamp,
das
oder?
Das ist genau, ja,
da exakt. Da sieht man einen Lachs, der noch an der Haut hängt und in lauter so Streifen
genau.
geschnitten
der
ist. Was machen die damit?
Der wird zum Trocknen vorbereitet. Es gibt ja verschiedene Methoden, diesen Lachs haltbar zu machen. Räuchern ist eine Möglichkeit oder eben trocknen. Und damit das besser und schneller geschieht, dieses Trocknen, schneidet man den so ein, dass es also Längsstreifen oder Querstreifen gibt. Dann wird er noch ein bisschen auseinandergezogen und dann kann einfach mehr Luft zirkulieren und dann geht das ein bisschen schneller.
Und wie schmeckt das?
Beste Fisch der Welt. Ich habe echt noch nie so was Leckeres gegessen.
Jetzt denken ja viele wahrscheinlich, die uns zuhören, boah, das mache ich auch. Und scheitern dann, weil sie sagen, naja, aber das geht ja nicht, weil ich habe hier mein Haus und das muss ich abbezahlen und meine Familie. Was sagen Sie den Leuten, die eigentlich Träume haben, die sie gerne verwirklichen würden, aber das irgendwie mit ihrem Leben nicht zusammenpasst?
Ich habe ja auch ganz lange geträumt von dieser Reise. Ich wusste nicht, wann der richtige Zeitpunkt war. Und so ähnlich wie bei dieser Radreise, von der Sie vorhin schon kurz erzählt haben, um die USA.
Über die wir ja gleich noch reden.
Wusste ich irgendwann, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt, glaube ich, ist es soweit. Und ich habe dann diesen Sprung gewagt ins kalte Wasser, habe die Miete gekündigt, also das Haus, in dem ich gewohnt habe, ausgeräumt, die Sachen bei Papa in den Keller gestellt.
Der hat sich gefreut.
Der freut sich heute noch drüber.
Steht immer noch da.
Oh, ja, und er sagte neulich erst, wie lange geht denn das noch so? Wie ist denn so der Plan? Und dann dachte ich, ein bisschen Geduld noch hast, Papa. Ich bin gerade am Buch schreiben und dann reden wir mal drüber.
Und wenn Sie hier in München sind, dann sind Sie auch bei Papa, oder?
Nee, Papa ist in Hanau, also
ach
Hessen
so,
nochmal.
Okay.
Wenn ich in München bin, bin ich bei zwei großartigen Freunden, bei denen ich sein darf. Claudia und Klaus, die mir eine Wohnung oder ein Zimmer von der Tochter, die gerade in Wien studiert, zur Verfügung stellen. Und das ist echt, also diese Gastfreundschaft, die ich in Alaska vor allen Dingen und im Yukon erlebt habe, die gibt es schon hier in Bayern auch und gerade dort.
Das ist ja auch gut, weil sonst ginge das auch alles gar nicht, oder?
Nee, das
stimmt. Ist das das Nest, das Sie suchen, oder sieht das anders aus?
Das sieht wahrscheinlich noch anders aus. Da spielt schon eine Frau, also eine eigene Frau schon auch eine Rolle und vielleicht sogar auch Kinder und ein Hund möglicherweise. Und bevor es zu spießerhaft wird, ich möchte schon auch weiter reisen, aber das ist schon glaube ich, etwas, was ich mittlerweile durchaus akzeptiere oder sogar mir wünsche und was vor einiger Zeit noch völlig undenkbar gewesen wäre.
Hey, da und da steht raus. Dann am Klingelschild wieder Dr. Dirk Rohrbach, weil Sie dann auch noch eine Arztpraxis aufmachen.
Und
oder?
Ich mache dann mit dem weißen Kittel die Tür auf. Ach nee, das macht ja die Assistentin. Nee, ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich auch Radio wieder. Also Radio liegt mir schon noch sehr am Herzen, muss ich sagen. Und wenn wir hier beide so nett plauschen miteinander, denke ich mir, ja, ich glaube, das ist schon nach wie vor auch ein großer, großer Traum.
Aber da muss dann schon auch noch irgendwie ein Bild vom Yukon und der Weite Alaskas an die Wand, oder?
Ja, am besten, glaube ich, ist es, wenn man genau über solche Themen dann sprechen darf. Ja, das stimmt.
Dirk Rohrbach ist bei mir zu Gast. Eigentlich ist er Arzt, dann war er viele Jahre lang Moderator bei Bayern 3, bevor er auf seine große Amerika-Umrundung aufbrach. Einmal mit dem Fahrrad rund um die USA über 14.000 Kilometer. Weil wir so viel ja auch Musik von Ihnen spielen, war das auch musikalisch vor allen Dingen ein Sehnsuchtsziel?
Ja, da hatte ich auch ein Radio dabei bei dieser Tour und habe ganz viel Country-Radio gehört.
Da gibt es, glaube ich, auch gut Auswahl in den USA.
Es gibt kein anderes Format, was so häufig beim Radio vertreten ist, das stimmt.
Und bei uns hat es ja eigentlich immer noch so ein bisschen, naja, so ein Randdasein.
Ich arbeite dran. Ich hatte da eine Sendung bei Bayern 3, Amerikaner hieß die, wo ich eben genau diese Musik auch vorstellen wollte. Und ich habe immer eigentlich festgestellt, dass die Hörer überrascht und freudig überrascht geregelt haben. Ach, das ist Country, wusste ich gar nicht. Das gefällt mir gut.
Sag mal mehr. Das hat so ein Kitsch-Image bei uns so ein bisschen,
oder? Ja, das liegt natürlich daran, weil tatsächlich wahrscheinlich wir so ein bisschen versaut sind durch Bands wie, ich hoffe, es fühlt sich niemand jetzt zu nahe getreten, aber durch Bands wie Truckstop, die einfach dieses Western-Klischee und dann auch ins Schlagereske ein bisschen abdriften. Das hat alles seine Berechtigung, aber das ist nicht das, was Country Music in den USA ausmacht. Da ist ein himmelweiter Unterschied zwischen unserer volkstümlichen Musik und der Schlagerszene und eben der authentischen Country Music oder auch Folk oder Roots Music oder Amerikaner, wie man es nennen möchte.
Was haben Sie da musikalisch entdeckt auf dieser Reise? Also es gab ja nur Orte, die sozusagen am Rand der USA lagen, die da irgendwie auch eine Rolle spielen konnten, weil es sollte ja einmal rund um die USA gehen.
Ja. Ich habe erstmal ganz viel eben lokale Radiosender gehört und dann natürlich ganz viele neue Songs auch kennengelernt auf dieser Tour und festgestellt, was mag ich nicht so gerne. Und was mich fasziniert an dieser Musik ist neben der Melancholie und dem Sound, der einfach so was Warmherziges hat. Ich finde, man hört das und man kann da eintauchen und sich fallen lassen und die Sonne scheint einem sofort irgendwie auf die Brust und man denkt, ja, das Leben ist gut. Und gleichzeitig ist ja so eine ganz zentrale Aussage dieser Musik auch immer wieder, worauf kommt es denn eigentlich an im Leben? Ja, und ist es überhaupt dieses Hamsterrad, in dem wir uns bewegen, macht das Sinn oder sind es nicht vielmehr so essentielle, wichtige Werte, die auch mit Zusammenleben, mit Gemeinschaft zusammenhängen, ist das nicht viel, viel wichtiger. Und das erdet einen unglaublich. Und deswegen fühle ich mich da auch inhaltlich durchaus zu Hause, auch wenn da viel von Pickup-Trucks die Rede ist. Ich habe auch hier in Deutschland einen Pickup-Truck gefahren, was nicht sehr umweltbewusst ist, aber ich dachte mir, muss einfach mal. Und deswegen, ja, funktioniert das, glaube ich, bei uns genauso, obgleich natürlich auch immer noch Unterschiede bestehen und man nicht alles inhaltlich nachvollziehen kann und das vielleicht nicht so vertraut ist.
Diese Route einmal um die USA rum, war das jetzt so auf der Suche nach den letzten Abenteuern oder wo kam diese Idee her?
Das ist zu einer Zeit entstanden, also Small Town America ist so mein Traumreiseziel, also gerade diese kleinen Ortschaften, wo man eben genau das erlebt und spürt, was ich gerade versucht habe zu umschreiben, dass eben die Menschen durchaus zufrieden sind, wenn sie einfach miteinander harmonisch und glücklich leben und man muss nicht immer das Höchste und Schnellste und Beste und Teuerste haben. Das finde ich einfach extrem spannend. So zufrieden durchs Leben zu gehen, das wollte ich in diesen kleinen Städten erleben, spüren, fühlen und dokumentieren, vor allen Dingen in einer Zeit, als die Regierung Bush dafür gesorgt hat, dass
Welche Jahre waren das?
Das war im Jahr 2004, bin ich gefahren. Das war die zweite Wahlperiode. Die habe ich gerade mitbekommen. Alle dachten, okay, vielleicht schafft es dann der John Kerry doch. Und dann hat es ja nicht hingehauen. Und wir in Europa haben ja echt beschimpft und wir haben verurteilt und ja, die Amerikaner, da fahre ich nicht hin, solange der Bush Präsident ist. Und das fand ich eigentlich unverschämt und ignorant, weil das zu vermeiden, also die Regierung gleichzusetzen mit den Menschen, das fand ich einfach unfair. Und dann dachte ich mir, ich möchte jetzt wissen, was denken die, sind die alle so kaputt? Also warum wählen die so einen Präsidenten zum zweiten Mal? Und deshalb habe ich mich auf diese Tour begeben und wollte denen sehr intensiv begegnen, den Menschen dort. Und das Fahrrad war das ideale Verkehrsmittel dazu.
Und weil man hat auf jeden Fall mal eine Panne und braucht Hilfe, oder?
Auch das wieder, ja genau. Und das war eben tatsächlich eine der Lektionen, die ich mitgenommen habe. Also diese unglaubliche Gastfreundschaft, die kennt jeder, der schon mal da war. Aber mit einer Selbstverständlichkeit, dass ich mir dachte, was wäre denn bei uns, wenn in Niederbayern ein amerikanischer Radfahrer irgendwie liegen bleibt, kommt dann sofort irgendwie der Landwirt vom Ort und sagt, du kommst bei mir auf den Hof, das ist kein Thema, da unten die Straße lang links. ich glaube schon auch, dass wir gastfreundlich sind, wir Deutschen. Aber so selbstverständlich. Und dann habe ich versucht, ein bisschen zu analysieren, vielleicht ein bisschen verkopft. Aber ich dachte mir, das Land ist ja genauso entstanden, die Vereinigten Staaten. Dass die Pioniere zusammengehalten haben, dass sie sich geholfen haben. Und wenn dann jemand so unterwegs ist mit dem Fahrrad, dann schätzen die das durchaus.
Aber dann sagen die Deutschen natürlich gleich wieder, ja, das sind sie schon, die Amis, gastfreundlich. Aber sie sind halt auch so furchtbar oberflächlich.
Ist das nicht großartig, dass sie das überhaupt sind? Weil wie freundlich die sind. Ich möchte ja gar nicht mit jedem dicker Freund sein. Mir reicht's ja völlig, wenn ich morgens in den Laden komme und die sagen so, wie geht's denn? Alles gut. Schöner Tag heute. Und was kann ich dir denn Gutes tun? Wie kann ich dir helfen? Dann fühle ich mich doch viel besser, als zu sagen, ja, das macht 3,50. Also diese Umgehensweisen, die habe ich sehr schätzen gelernt. Und außerdem habe ich auch gelernt, dass das mit der Oberflächlichkeit gar nicht so stimmt. Ich habe mindestens so viele intensive und gute Freunde, tiefgehende Freundschaften und Verbindungen. Und die Amerikaner, die zu mir sagten, komm, besuch mich, wo wir immer abwinken, ja, das meinen die ja gar nicht. Mhm. Ich stand auf der Matte und die haben gesagt, wo bleibst du denn so lang? Komm rein. Mhm. Und die waren genauso herzlich, wie sie das angekündigt haben.
Wenn man 14.000 Kilometer mit dem Fahrrad unterwegs ist, gut, dann hat man solche Begegnungen, die bauen einen dann immer wieder auf. Aber da muss man doch mal einen Durchhänger haben.
Und
denken, jetzt habe ich aber keine Lust mehr.
Ja, Lust. Ja,
weil Sie sind ja auch noch irgendwie so rumgefahren, dass es eigentlich komplizierter war.
Ich habe nicht die vom Wind her vielleicht strategischste Route gewählt. Sagen wir es mal vorsichtig. Ja, das stimmt.
Wie rum sind Sie eigentlich gefahren?
Ich bin im Uhrzeigersinn gefahren, so wie es die Indianer auch immer machen. Immer schön mit der Uhr und mit dem Sonnenlauf. Bin also von Tampa, Florida, dann durch den Süden durch, nach Westen, nach Los Angeles, dann die Küste hoch und da war eben der Gegenwind stark. Und dann bin ich von West nach Ost, nach Washington und wieder runter. Und alle sagten mir, als ich in Seattle war, das war meine nordwestlichste Station, jetzt kannst du mit Rückenwind nach Osten fahren, das bist du ganz schnell da. Und da hatte ich den stärksten Gegenwind der gesamten Tour. So, und dann habe ich in der Tat hin und wieder mal, ich will nicht sagen den Verstand verloren, aber ich habe den Wind angeschrien, um mir einfach den Frust von der Seele irgendwie loszuwerden. Und ich wollte nie aufgeben, aber das war in der Tat frustrierend. Und dazu kamen ja auch viele technische Pannen und dann dachte ich will doch nur ankommen. Ich will doch einfach nur die Menschen begegnen und ans Ziel kommen. Warum muss das denn so kompliziert sein?
Sie haben ja jetzt ganz schöne Oberarme, wenn man Sie hier so sitzen sieht im T-Shirt. Das kommt wahrscheinlich noch vom vielen Paddeln.
Nee, das kommt oder vom, darf ich das trainieren? Überhaupt hier sagen? Trainieren kommt es, genau, gesundheitsorientiertes Krafttraining. Wegen des Rückens und des Alters muss man das ja auch machen. Und wenn man das gescheit macht, dann geht da was.
Weil ich habe mir gerade überlegt, was Sie damals wohl für Oberschenkelmuskulatur aufgebaut haben auf 14.000 Kilometern.
Ja, das stimmt. Und eine dicke Plauze vor allen Dingen. Also richtig dicken Bauch. Ich habe so viel zugenommen.
Wie?
Ja, ich bin
wenn
ja
man so viel Rad fährt. Aber das war wahrscheinlich die viele Schokolade, nehme ich an, oder?
Auch und Eiscreme-Spezialitäten. Und die Amerikaner verstehen es ja, wie keine zweite Nation so viel Kalorien in Essen hineinzupacken. Das können sie gar nicht verbrennen.
Selbst wenn man Rad fährt.
Selbst
wie viele Kilometer waren es am Tag?
Es waren am Tag im Schnitt so etwa 115, 120 Kilometer, rein rechnerisch gesehen. Ich hatte kürzere und länger. Teilweise, ja, mit Gegenwind war es ein bisschen weniger. Aber so, das war der rein rechnerische Schnitt. Und dann verbrennt man vielleicht so 4.000, 5.000 Kalorien und wenn man dann 6.000 oder 7.000 zu sich nimmt, dann bleibt was übrig auf der Hüfte.
Da muss man danach gesundheitsorientiertes was Training machen?
Krafttraining oder abnehmen.
Also weniger Fasten. Eiscreme. Aber so eine Eiscreme gibt es ja bei uns auch gar nicht.
Stimmt.
Und wir sind schon fast bei der letzten Gesprächsrunde. Die soll den First Nations gehören. Mal schauen, ob das politisch korrekt war, wie ich das jetzt ausgedrückt habe. Und den letzten Titel, oh Gott, den muss ich Ihnen jetzt rüberreichen hier. Den haben Sie nämlich mitgebracht.
Richtig,
und den dürfen Sie auch ansagen. Ich kann nämlich die Schrift nicht lesen.
Sehr gerne. Das ist Robert Mirabal und das ist einer der populärsten indianischen Musiker. Der ist in Taos in New Mexico zu Hause. Und ich habe den entdeckt, als ich das Buch zur Yukon-Reise schrieb. Habe ich indianisches Radio gehört über das Internet. Und ich fand ihn so schön. Blackjack Daisy, Robert Mirabal.
Dirk Rohrbach ist zu Gast in 1:1. Der ausgebildete Arzt hat vor 7 Jahren mit dem Fahrrad die USA umrundet. Und jetzt tut Ihnen das wahrscheinlich im Herzen weh, dass wir diesen Titel hier einfach so unterbrechen. Aber sonst können wir überhaupt nicht mehr über, was reden? Also die First Nations oder
das kommt
was
drauf
sind
an,
sie nun?
Das kommt drauf an, in welchem Land wir uns befinden. In Kanada sagt man in der Tat, glaube ich, First Nations am ehesten. Aber in Amerika, also in den Vereinigten Staaten, wäre American Indian oder Native American oder vielleicht gleich die Stammesbezeichnung noch politisch korrekter. Mhm.
Welchen Bezug haben Sie zu diesen, jetzt sagen wir mal, Sioux-Indianern, die eigentlich die Sioux sind, weil sonst wissen die Kinder, die jetzt zuhören, wahrscheinlich gar nicht, wovon wir sprechen, oder die Lakota. Was für Begegnungen stehen hinter diesem Engagement für die Indianer?
Ich bin denen wirklich hautnah zum ersten Mal Mitte der 90er begegnet. Da bin ich nach Süddakota gereist. Das ist traditionell das Land der Lakota Sioux-Indianer und ich wusste nicht, was mich erreicht. Ich wusste, was mich erwartet. Ich wusste nur, das ist das Land, wo Kevin Costner, der mit dem Wolf-Tanz gedreht hat. Und das sind genau die Indianer. Und ich fand diesen Film und finde ihn heute noch grandios und war gespannt, wie denn die Realität heute aussieht und war erstmal schockiert. über die Situation. Wir kennen das mittlerweile alles, die Arbeitslosigkeit, der Alkoholismus, die Perspektivlosigkeit. Das sind Zustände wie in Ländern der dritten Welt, wenn man diese Reservate gerade in Süddakota bereist. Auf der anderen Seite aber dann eben doch dieses Bestreben, die Kultur zu bewahren, der Kampf um die Identität, der Stolz, der immer noch dort liegt und auch die Verbundenheit und die Spiritualität, die durchaus sehr viel mehr mit unserer Kultur gemein hat, als das vielleicht von außen erst einmal klingen mag. Und dann habe ich eben mehr und mehr Menschen kennenlernen dürfen, auch eine ganz intensive Begegnung vor vielen Jahren schon gehabt mit dem Ururenkel des Häuptlings, der beim Massaker von Wounded Knee ermordet wurde. Häuptling Bigfoot war das. Und sein Ururenkel Leonard Littlefinger, mit dem wir seit 10 Jahren intensiv verbunden sind und auch zusammenarbeiten und Projekte unterstützen, der ist eigentlich der Mann, der mir am meisten Einblick auch in diese Kultur gewährt hat.
Und was sind das für Einblicke, wenn Sie auch sagen, dass die uns eigentlich näher sind, als wir meinen, weil eigentlich denkt man ja erstmal, das ist eine ganz andere Kultur als unsere.
Das stimmt. Wenn man mal zurückgeht in die Zeit der Germanen und unserer Vorvorfahren, so bevor die Christianisierung unsere Kultur wesentlich verändert hat, dann werden wir sehr, sehr viel mehr Gemeinsamkeiten feststellen. Also auch die Stämme und das Zusammenleben, wie das organisiert war und die Verbundenheit zur Natur. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das hatte ich mit einem indianischen Philosophen ganz am Anfang und der sagte, kennst du eigentlich deine Geschichte? Was meinst du jetzt? Ja, ihr tanzt doch auch um Bäume. Er meinte den Maibaum. Mhm. Ich sage, ja. Und wir machen das auch. Wir machen einen Sonnentanz um einen Baum herum. Und das gibt wahrscheinlich sehr viel mehr Gemeinsamkeiten, als du dir vorstellen kannst. Und im Laufe der Zeit hat sich das bestätigt, als ich dann unter anderem eben gemerkt habe, so dieser Grundgedanke, dass wir alle vereint sind, so in einem Kreis eigentlich leben und jeder ist mit jedem verwandt. Das ist so eine Kernaussage gerade der Lakota. Dachte ich mir, das hat sehr viel mit Gemeinschaft zu tun und durchaus auch mit Werten, die zum Beispiel Jesus Christus vermittelt hat und immer wieder gepredigt hat. Und insofern finde ich tatsächlich, gibt es da sehr viel mehr Parallelitäten als Unterschiede.
Jetzt haben Sie was, ich sage jetzt einfach mal, sehr Deutsches gemacht, nämlich eine Hilfsorganisation gegründet für die Indianer. Ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, weil die sind ja auch sehr stolz. Wollen die das, so eine Hilfe von außen, wie gut auch immer sie gemeint ist?
Wir haben das zwar hier gegründet, aber wir haben immer darauf geachtet, dass die Projekte, die wir unterstützen, nicht welche sind, die wir erfinden und uns ausdenken.
Also Bildung oder sonst irgendwas.
Genau, sondern wir fragen, was ist denn wichtig für euch? Und Leonard Littlefinger sagte eben, Sprache ist das Wichtigste aus meiner Sicht, weil das macht die Identität eines Volkes aus. Und die Sprachen waren verboten über Generationen hinweg per Gesetz. Die indianischen Sprachen sind zum großen Teil verloren und es gibt nur noch wenige, die gerettet werden können, wenn man jetzt anfängt, sich zu engagieren. Und deswegen haben wir uns entschlossen, also Projekte zu unterstützen, die Lakota in dem Fall eben selbst entwickelt haben. Und da wollen wir uns darauf konzentrieren, dass wir eben nicht von außen mit dem mahnenden Zeigefinger sagen, so, das ist jetzt das Projekt und das funktioniert.
Wer ist wir? Wer steht hinter diesem Projekt? Das ist ja nicht nur Dirk Rohrbach.
Nee, das bin nicht nur ich. Das sind zum einen ganz viele Unterstützer, also Privatpersonen, die uns unseren Vorträgen kommen, die hinterher fragen, was können wir tun? Wie können wir helfen? Wir haben dann angefangen, auch Spendenreisen zu organisieren, mit kleinen Gruppen, also dorthin zu reisen nach Dakota. Das gibt es auch immer noch, dieses Projekt. Und die Menschen, die dort mit uns waren, die haben nochmal einen ganz anderen Bezug natürlich, unterstützen auch weiter, entweder durch Logistik oder durch finanzielle Spenden beispielsweise auch. Dann gibt es eben diesen Kernkreis der Gründungsmitglieder. Wir wollten nie eine große Organisation mit vielen Vereinsmitgliedern haben, sondern wir wollen vor Ort einfach helfen, wenn wir da sind, möglichst effektiv. Also das ist möglichst klein. Und dann gibt es tatsächlich auch Partner, Sponsoren, Unterstützer, die finanziell sich mit uns gemeinsam engagieren und dort Projekte umsetzen.
Wenn Sie da jetzt wieder zurückkommen, was sehen Sie, was hat sich verändert durch diese Projekte?
Also rein vordergründig hat sich ein bisschen was von der Infrastruktur erstmal verändert. Es gab früher überhaupt keine Motels beispielsweise im Indianerreservat oder auch die Besuchsmöglichkeiten für Touristen, für Reisende aus anderen Ländern, die waren einfach nicht gegeben. Man konnte nicht richtig einkaufen und man konnte nirgendwo übernachten. Das hat sich vorsichtig geändert, das ändert sich weiterhin. Es gibt mittlerweile doch ein paar Jobs, die auch in den Reservaten generiert werden. Arbeitslosigkeit ist nach wie vor sehr hoch, aber es gibt zum Beispiel eine Firma, die stellt getrocknete Büffelfleischriegel her. Und die werden exportiert mittlerweile.
Wie schmecken die?
Lecker.
Ja?
Getrocknetes.
Wie viel Kalorien?
Gar nicht viel Kalorien. Da sind dann Beeren reingemixt und das war traditionell eigentlich die Nahrung für die Indianer, wenn die unterwegs waren. Also Trockenfleisch und Beeren gemischt miteinander. Das ist sehr, sehr gesund und sehr, sehr authentisch und das schafft Arbeitsplätze im Reservat und das boomt gerade richtig groß. Mhm. Und insofern hat sich da schon was geändert und der Stolz und die Hoffnung, dass die nächste Generation vielleicht in die richtige Richtung geht und mit Bildung und mit dem Wissen wieder zurückkehrt, um vor Ort in den Reservaten was Besseres zu schaffen, die existiert und wächst.
Und die Identität, oder? Über die eigene Sprache.
Mehr und mehr, auch gerade Jugendliche stellen fest, Sprache ist wichtig und ich bin stolz darauf, dass ich ein Lakota bin in diesem Fall. Mhm. Und es ist eben nicht mehr peinlich und man will versuchen, die Haare abzuschneiden und lieber vielleicht in die urbane Hip-Hop-Gesellschaft einzutauchen.
Mhm. Jetzt hatten wir ja vorhin gehört, Dirk Rohrbach sucht die letzten Abenteuer Amerikas. Was ist das Nächste? Also jetzt ist natürlich erstmal das Abenteuer, die Yukon-Reise und die Vorträge am 31. geht's los
Bayern,
in
genau.
Kolbermoor von Bayern 2 präsentiert.
Ja, ich habe ein paar Ideen. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ich glaube, es wird auf jeden Fall Nordamerika bleiben und ich muss zurück zu diesem Fluss. Ich muss nochmal in Kanada oder in Alaska vor allen Dingen auch zu diesem Fluss im Winter, im Sommer.
Ist da noch eine Rechnung offen?
Da sind noch Menschen, die ich wieder treffen möchte und denen ich danken möchte für das, was sie mir geschenkt haben.
Wie viele Menschen sind es an diesem Fluss, die Sie besuchen wollen?
Die ich besuchen wollte, das wird bestimmt eine Liste von 20, 30 Leuten, die ich auf jeden Fall wiedersehen muss. Und ich möchte auch die Geschichte erzählen. Also ich möchte Bilder mitbringen und möchte erzählen, wie ich das wahrgenommen habe und was daraus geworden ist.
Was sind das für Geschichten? Eine zum Schluss, dafür haben wir noch Zeit.
Ich habe eine schon erzählt aus diesem Fischcamp und eine andere ist zum Beispiel ein Russe, The Mad Russian, Jake the Mad Russian, der lebt in Galena und den hat's vor 20 Jahren fast dahin verschlagen und der sagt, ich muss hier bleiben. Und ich frage, warum, was ist so faszinierend? Der lebt in einem staubigen Loch und hat keine Arbeit eigentlich und er sagt, ich kann diesen Fluss nicht verlassen. Und dann sagt er, weißt du, ich glaube, wie man auf Dinge blickt, wie man sie betrachtet. Der Horizont spielt eine entscheidende Rolle. Wenn man einen Fluss hat, der weit ist, dann ist man viel offener für Dinge, als wenn man im Wald lebt beispielsweise. Und diese Weite kann ich nachvollziehen.
Wir freuen uns auf die nächsten Bilder und danken Ihnen, dass Sie jetzt schon hier bei uns viele Bilder in unsere Köpfe gebracht haben. Dirk Rohrbach war das heute in 1:1, der Talk.